Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Test, Test. 1, 2, 3. Ja, hallo. Mein Name ist Nils Kern. Ich bin nicht nur bekennender Real Madrid-Fan. Ich kritisiere auch sowohl oft als auch sehr gerne den FC Barcelona. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Respekt für ein großes Finale, einen hochverdienten Sieg. Glückwunsch nicht nur an alle Barca-Fans, also speziell an die unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, sondern auch an dich, Alex. Ich hoffe, du hast nicht nur sehr viel gearbeitet, sondern auch ein bisschen genießen können. Den ersten Titel seit Messi-Abgang, seit Xavi-Ankunft, den ersten Titel gefühlt seit Ewigkeiten, auch wenn es anderthalb Jahre her ist. Also Glückwunsch, Supercopa, Supercampeon.
Hola, muy buenas. Dankeschön, Herr Kern. Sehr ehrenvoll, wie Sie hier gratulieren. Ja, war tatsächlich ein schöner Abend, aber so sehr genießen konnte ich es nicht. Es ist einfach zu viel Arbeit hinter den Kulissen und ja, man kann es ja nicht, weiß das ja, ne? Man kann es nicht so genießen, wie man es genießen wollen würde, weil man ja immer irgendwas zu tun hat. Aber um sportlich zu werden, ja, ich glaube, das genießen kann der FC Barcelona diesen Sieg, weil er einfach dem Verein sehr, sehr gut tut im Neuaufbau. Der erste Titel unter Xavi, du hast es angesprochen, der erste Titel in der Post-Messi-Ära, also wirklich die Aufbruchstimmung, die ja eh schon immer da war in den letzten Monaten, die mit einem Titel so richtig zu befeuern, tut, glaube ich, dem ganzen Verein gut, denn es ist, so ein Titel ist ja immer auch ein Symbol für, jetzt beginnt wirklich was Neues, denn hier könnt ihr sehen, dieser Titel verkörpert den Neuanfang. Von daher, ja, ich glaube, dieser Pokalsieg, Superpokalsieg tut dem Verein sehr gut. Ja, es ist nur die Supercopa, vor allem in Deutschland, ne? Nicht so wichtig, der Pokal. Aber in Spanien hat er erstens mehr Bedeutung, zweitens ist er schwerer zu gewinnen aufgrund des Final-Four-Formats und drittens, in einem Superklassiko gegen den Erzrivalen ist jeder Sieg wichtig, wirklich jeder. Und dadurch wiegt diese Supercopa natürlich noch umso mehr für den FC Barcelona.
Das ist es nämlich. Also nach dem Spiel haben auch viele geschrieben, ja komm, nur Supercopa, kleiner Wettbewerb. Ja, nicht ganz, weil speziell jetzt dieses Spiel, diese Paarung hätte jetzt Barca gegen Bilbao gewonnen oder Real gegen Bilbao verloren, wäre jetzt die Stimmung ganz anders. Jetzt hast du einfach eine Mannschaft, die besonders viel Rückenwind bekommt, jetzt eben endlich den Schub, den ersten Titel. Da war ja auch sehr viel Druck, dass Barca diesen Titel fast schon gewinnen musste und Xavi auf der PK ja gesagt, von wegen, wir müssen unsere Emotionen kontrollieren, kühlen Kopf bewahren, damit man da nicht überdreht. Ja, und deswegen glaube ich, wird jetzt Barca, ich will nicht sagen, die werden jetzt in der Liga davonmarschieren, weil ja auch noch da schwierige Spiele bevorstehen, aber für Real ist das jetzt ein ziemlicher Downer im direkten Duell, da den Konkurrenten da einen Titel feiern zu sehen. Ist ja noch nicht so oft passiert, ich glaube, von den bisherigen 7 Supercopa Klassiko-Finals hat Barca nur eins gewonnen, das war 2011, jetzt das zweite Mal, wie gesagt, hochverdient, aber es war nicht nur kleine Supercopa, es war ein Klassiko und die Art und Weise dann auch noch vorgeführt zu werden, dass Barca schneller ist, galliger, einfach auch den besseren Matchplan hat, offensiver, mutiger ist, spritziger, sowohl physisch als auch mental, war einfach in allen Belangen die bessere Mannschaft von Minute 1 an. Und das, man kann ja eher sich bei Courtois bedanken, dass es nicht am Ende 4-0 steht oder 5-0. Also, tja.
Ja, ich glaube, du sprichst auch was Gutes an. Der Sieg an sich, der Pokaltriumph, also Superpokaltriumph, dass du den Titel gewinnst, ist das eine, das dem Verein super gut tut. Und der Mannschaft natürlich, aber vor allem auch die Art und Weise ist ja bei Barca auch immer sehr, sehr wichtig. Und es gab ja wirklich so Sequenzen, da haben sie wieder Tiki-Taka fast wie zu besten Zeiten gespielt, wo sie einfach den Ball im Mittelfeld laufen lassen. Und Real hechelt hinterher mit Kroos, Modric kommt irgendwie eine Minute nicht an den Ball und sie spielen da ihre Doppelpässe und ihre Rondos, machen sie da mit Busquets und Frenkie und wie sie alle heißen. Und das ist ja das Barca, das sich immer, ja, in den Situationen dann am wohlsten gefühlt hat, wenn sie eben nicht nur Real schlagen, sondern die Art und Weise eben auch der Barca-Stil vermeintlich ist, zumindest auch in Sequenzen. Also ich glaube, auch das tut dem Verein, der Mannschaft, dem Barcelonismus sehr, sehr gut. Die Art und Weise des Sieges, ein dominanter Sieg, ein verdienter Sieg und eben auch mit ansehnlichem Fußball, teilweise mit Tiki-Taka, mit schönen Ballstaffetten, mit Ruhe am Ball, mit Überlegenheit. Also ja, ich glaube, das Balsam für die seit mittlerweile Jahren geschundene Barca-Seele war dieser Sieg. Und dann natürlich gegen den Erzrivalen erst recht.
Ganz offensichtlich. Geil. Dazu hat uns auch Tom geschrieben, unser Patreon. Er schreibt, schreibt, als Barca-Fan tut der erste Titel Post-Messi-Ära natürlich gut, aber eines muss ich unbedingt loswerden. Araujo, Koundé und Christensen sind so ein Segen in der Abwehrkette und nach Jahren mit Longley und einem abbauenden Piqué hat sich das meiner Meinung nach ein jeder Barca-Fan verdient. Und ja, es war gar nicht gestern unbedingt die Abwehr, die geglänzt hat bei euch, weil sie gar nicht so oft geprüft, gefordert wurde. Klar, Araujo hat sensationell Vinicius aus dem Spiel genommen und so weiter. Die Offensive hat geglänzt, Gavi, Pedri, auch Lewandowski endlich mal in einem Big Game wieder getroffen. Aber ja, ich glaube, er spricht da auch vielen Barca-Fans aus den Herzen, dass das aktuell eine ganz andere Abwehrkette hinten ist und dann auch noch Balde überzeugte dann auch statt, bekommt den Vorzug vor Alba, dass man da aktuell weiter optimistisch nach vorne gucken kann. Und dass ich neidisch bin auf Araujo und Koundé, ist jetzt auch nichts Neues.
Ja, wobei gestern war es natürlich, also es gehört ja immer auch der Gegner dazu, ne? Gegen Betis beispielsweise waren ja die Stimmen eher andere. Also gegen Betis haben sie viele Chancen zugelassen. Da hat keiner davon gesprochen, wie super sicher die Abwehr ist. Klar, Araujo ist natürlich super wichtig, dass er zurück ist durch seine Athletik, hat ja auch gegen Betis gerettet und bei der Fastblamage im Pokal bei Intercity hat er ja auch vor der Linie gerettet, indem er da durch seine Athletik was gut gemacht hat. Also der ist schon super wichtig, aber gestern gehörte, so ehrlich muss man sein, schon auch der Gegner dazu. Und der Gegner war einfach nicht sonderlich gut gestern oder einfach nicht auf dem gleichen Niveau, auf dem man sein muss. Und dass man Barcas Abwehr, du lobst dir jetzt natürlich, das ist schön und gut, aber dass man Barcas Abwehr beikommen kann, das hat man vor allem in den ganzen Pokalwettbewerben in den verschiedenen, also auch Champions League zähle ich dazu, auch die Copa del Rey und eben Halbfinale Supercopa gegen Betis, hat man schon gesehen, dass diese Abwehr nicht so sattelfest ist, dass immer wieder Ter Stegen retten muss, immer wieder auch Araujo retten muss. Gestern sah das super aus, aber ich fürchte, da hat auch ein sehr lahmes Real ein bisschen was dazu beigetragen, dass die Abwehr so gut stehen konnte.
Auf jeden Fall, ein guter Torhüter gehört immer dazu, darauf verlässt sich Real Madrid ja auch gerne mal, auch mal in den Champions League Finale, das ist Fußball, alles okay, du kannst nicht komplett ohne Chancen des Gegners bleiben, aber bei Real Madrid hat da eben sehr viel gefehlt und die dritte Halbzeit war auch schon sehr ausführlich, schaut euch das gerne auch nochmal an, wo ich eben auch gesagt habe, was alles gefehlt hat bei Real, das hat angefangen beim Einsatz, Fede Valverde hat nach dem Spiel auch gesagt, von wegen, das war nur Einstellung 80-90%, ja, das ist schon optimistische Zahlen ausgedrückt, das war eher noch weniger bei manchen, allein schon, wie sich ein Lewandowski vorne bewegt, wie der den Ball haben will, die Innenverteidiger beschäftigt, immer irgendwo die Lücke sucht und findet, ein ganz anderer Ansatz, offensiv mutig, als das, wo Benzema einfach im Mittelfeld mit rum aushelfen soll, was ja so Ancelottis Plan war. Und der Plan war primär einfach, Barcas Plan zu zerstören, abwarten, hinten tief, wenig Räume zulassen und dann irgendwie lange Bälle vorne Vinicius und Valverde schicken. Und da hat eigentlich überhaupt nichts geklappt. Und das war auch sehr vorhersehbar. Und Xavi hat da seine Mann auch gut eingestellt. Also man weiß mittlerweile, wie man gegen Vinicius verteidigen kann. Sehr körperlich, auch natürlich ein bisschen Doppeln gehört dazu. Oder auch sogar mal drei Gegenspieler. Araujo hat das stark gemacht und wenn dann eben auch irgendwann ein bisschen die Fehler provoziert, katastrophal von Rüdiger beim 2-0 auch, warum gehen da Militao und Carvajal beide drauf, sehr viele Fehler, Barca natürlich auch sehr effektiv gewesen, am Ende hatte ja Real Madrid so gesehen einen Abschluss mehr, aber das ist natürlich geschenkt, viel nur kosmetisch viel dabei gewesen, Barca war die bessere Mannschaft und Real war nicht im Finalmodus, nicht wie man das kennt, mit dieser leichten Souveränität, Arroganz auch, sie waren weder frisch im Kopf noch frisch im Körper. Und da kann man auch mittlerweile nicht mehr sagen, dass irgendwie die WM Nachfolgen sind, weil Barca hatte ja auch den einen oder anderen Nationalspieler auf dem Platz und war einfach sowohl mental als auch körperlich deutlich, deutlich besser.
Ja, hatten einfach mehr Biss im Endeffekt, mehr Giftigkeit hat man ja sehr schön beim 1-0 gesehen. Busquets haut sich rein, gewinnt den Ball, Dembélé schaltet schnell um. Ne, Pedri hat dann den Ball, dann schaltet Dembélé um, dann direkt Lewandowski weiter auf Gavi und der haut ihn eiskalt rein. Also das war eigentlich mein Lieblingstor, um ehrlich zu sein, weil da alles gestimmt hat, von der Balleroberung, früh draufgehen und jeder schaltet schnell, ist in der Aktion, reagiert blitzschnell und spielt auch genau den richtigen Pass, teilweise ja direkt sogar und hebelt da Real aus, die einfach da in der Sequenz, wenn du den Ball erstmal verloren hast, kannst du natürlich wenig machen, aber dann einfach nur reagieren konnten und nicht mal das richtig und Barca hat agiert und schnell geschaltet und da hast du eben gesehen, sie sind wacher, sie sind giftiger, sie sind auch vielleicht ein Ticken motivierter, gieriger, galliger. In der Aktion, finde ich, hat man das sehr, sehr gut gesehen und was natürlich auch zur Wahrheit gehört, wenn du dann erstmal die Führung im Rücken hast, gibt dir das viel mehr Aufschwung, als wenn du einfach mal wieder hinterher rennst, denn klar, die erste große Chance hatte ja Lewandowski, Courtois lenkt ihn an den Pfosten und dann eigentlich ja Balde ist ja die Monsterchance, wo er da drüber ballert. Ja. Aber genau im Gegenzug kann ja Benzema das Ding per Kopf ins lange Eckle hauen. Mhm. Und das wäre ja dann typisch Real und Benzema, dass du sagst, die erste Chance, und das war eine Riesenchance, freier Kopfball aus, keine Ahnung, 8 Metern. Wenn er den macht, ist halt Real doch wieder 1-0 vorne, also Barca 0-1 hinten. Und dann sind wir wieder beim Thema, die einen sind abgezockt, können ein bisschen abwarten, dann kannst du eher kontern. Und so hast du das wichtige 1-0 gemacht, was dir eben auch in den Matchplan gespielt hat und was eben auch dich beflügelt hat als Barcelona und Real Madrid dann ein bisschen gedämpft hat. Also auch da lief es natürlich sehr, sehr gut vom Ablauf her. Ne?
Ja, klar. Und trotzdem, auch wenn Real Madrid da mit 1-0 in Führung geht, haben sie weder eine eingespielte noch eine gute Abwehr aktuell. Das hat man die letzten Wochen schon öfter gesehen, seit Alaba Ausfall, dass irgendwie Militao und Rüdiger keine gute Chemie haben, keiner wirklich gut in Form ist, Mondi sowieso nicht, Carvajal so langsam, das war nun nicht nur in der einen Szene, wo Balde ihm auf 10 Metern irgendwie 20 abgenommen hatte. Dass da einfach Reals Abwehr aktuell nicht gut ist. Und da sind dann natürlich auch die Ausfälle sehr entscheidend gewesen. Also gegen eine offensiv starke, aufspielende, aktive Mannschaft wie Barca muss ein Abräumer im Mittelfeld stehen. Aber Casemiro ist weg, Tchouaméni verletzt, das hat wehgetan. Und auch Alaba als, glaube ich, Kommunikator, Zusammenhalter, Ordner in der Abwehr ist da sehr wichtig. Da war mir auch die Körpersprache bei einigen Spielern nicht so unterstützend aufbauen, klatschen, hey, komm weiter, alles gut, sondern eher frustig teilweise schon. Da ist ein Alaba schon auch sehr wichtig und wäre in der Abwehr gewesen, um da ein bisschen, wieder ein bisschen das Feuer zu entfachen oder die Jungs einfach wieder zu konzentrieren. Also da hat sehr viel gestimmt. Deswegen war schon klar, dass irgendwie Barca die gefährlichere Mannschaft sein würde. Bei unseren Tipps bei Real Total hat jetzt keiner auf Real Madrid-Sieg in den 90 Minuten getippt. Zwei hatten auf Verlängerung. Ich hatte im Elfmeterschießen dann auf Real-Sieg getippt. Einzig der Yannick hatte gesagt, nee, da ist nichts zu holen. Barca besser drauf, besser in Form, hat weniger Baustellenprobleme. Von dem her sind, glaube ich, gar nicht so viele Real Madrid-Fans überrascht, dass Barca den zum 14. Mal die Supercupa holt. Real Madrid bleibt mit 12 zurück auf Platz 2. Aber ja, es tut halt trotzdem ein bisschen weh, wenn die Mannschaft da mit so wenig Einstellung auf den Platz geht und irgendwie es einfach ein bisschen auch geschehen lässt, sich so keiner so richtig gewehrt hat. Das geht es nicht darum, irgendwie Zeichen zu setzen und rote Karten rauszuholen, aber irgendwie war einfach Barca in allen Belangen besser. Naja.
Ich glaube, du hast eine wichtige Personalie angesprochen, dass Tchouaméni gefehlt hat, das fand ich an allen Ecken und Enden gemerkt. Da der Stabilisator im Mittelfeld, der zweikampfstarke Balleroberer, klar, er kann auch mit Ball viel, aber die Hauptrolle ist ja eben die Casemiro-Rolle. Und da hast du schon gesehen, im defensiven Mittelfeld, wenn du dann nur in Anführungszeichen mit Kroos, Camavinga und Modric agierst, die einfach mit Ball, finde ich, stärker sind, vor allem natürlich Kroos und Modric, und gegen den Ball eben nicht so stark sind, und du da weder Casemiro hast, der verkauft wurde, noch Tchouaméni sein Nachfolger, dann kann dir das gegen eine Mannschaft, die richtig bissig ist, die an sich glaubt, die Selbstvertrauen hat, kann dir das sehr, sehr wehtun. Mhm. Und das hat gestern, glaube ich, schon sehr, sehr wehgetan. Deswegen, das war schon im Nachhinein eine Schlüsselpersonalie. Rüdiger beispielsweise dahinter fand ich sehr, sehr schwach gestern. Weiß jetzt nicht, ob es an diesem Zusammenprall lag mit Courtois, ob das Nachwirkungen hatte, aber der kam ja teilweise auch nicht in die Zweikämpfe. Ich glaube auch beim 3-0 kann er Gavi eigentlich stellen. Und dann dachte ich mir auch, oh, Gavi wartet einen Ticken zu lang mit dem Pass und der Winkel wird immer spitzer, aber irgendwie hebt er dann nur das Beinchen Rüdiger und dann und dann spielt Gavi ja den Ball auf Pedri vors Tor und dann dachte ich mir auch, das war jetzt aber sehr leicht, dieser Querpass. Ich dachte eigentlich, Rüdiger wird den da abfangen, weil Gavi, der Winkel wurde ja immer schlechter für Gavi. Also auch da irgendwie zu zaghaft, zu lasch verteidigt von Rüdiger, so kennt man ihn gar nicht. Also der war gestern schon auch sehr, sehr schwach und von daher, der Sechser ist dir ausgefallen verletzungsbedingt und dein Abwehrboss ist dir ausgefallen auf dem Platz leistungsbedingt. Dann ist das zu viel. Ne? Dann, also der Einzige in Normalform gestern, wenn man ehrlich ist, war mal wieder Courtois.
Mal wieder,
der richtig stark war. Alle anderen, auch von Vinicius nichts gesehen. Ne? Klar, gegen Araujo ist es schwer, aber auch keinen Stich gemacht. Also
war schon nach 90 Sekunden, glaube ich, der erste Zweikampf, den hat Araujo für sich entschieden, da war das Spiel dann schon fast gelaufen. Und natürlich hat es ein Vinicius immer schwer, wie gesagt, wird manchmal auch auf gedoppelt oder sogar gedribbelt mit drei Gegenspielern, aber er muss trotzdem mal irgendwie, und es war einfach schon in den letzten Wochen dann oft zu wenig, man sagt immer, er versucht was, und wenn was geht, geht's über links, weil das ganze Spiel auf links ausgelegt ist, aber war mir schon auch wieder zu wenig und Araujo einfach wieder einen guten Job gemacht. Am Rande der Legalität hat er auch für die erste Grätsche gut schon mal gelb sehen können, aber da eben ein bisschen
fast müssen, ne? Ich glaube, da hatte er Glück, dass der Ball, glaube ich, schon im Aus war.
Aber
ja, das ist und das ist irgendwie die zweite Minute oder was auch immer machen. Da will man ja immer keine gelbe Karten zeigen als Schiri, warum auch immer. Ja. Aber die Grätsche war schon heftig. Ja. Andererseits, Zeichen gesetzt gegen Vinicius. Ja. Der wusste erstmal, oh shit, heute gibt's auf die Knochen. Ja. Heute wird's nicht so leicht. Heute habe ich nicht so die Freiheiten. Ja, also auch undankbarer Job für Vinicius, aber trotzdem im Nachhinein keinen Stich gemacht. Ne? Also wirklich, war ja nicht zu sehen im ganzen Spiel. Keine Chance kreiert. Ja. Ich glaube, ich habe die Statistiken vor mir, weil mich das jetzt interessiert hat. Ein Pass ins letzte Drittel gespielt. Ach, meine Güte. Also im Angriffsdrittel Real Madrids hat er einen Pass gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Boah. Das ist nichts. Ja. Das hat ein Torwart, wenn er den Ball hochschlägt und der Mittelstürmer pflückt den runter mit der Brust und hält ihn kurz, dann hat sogar der Torwart einen Pass ins letzte Drittel. Ja. Und Vinicius hat auch nur einen.
Also, ich kritisiere Vinicius oft, muss ich ihn aber in Schutz nehmen, weil einfach die Ansage von Ancelotti war, hey, wir bleiben mit 8 Mann in der eigenen Hälfte, Sicherheit, kein Risiko, wir schicken Vinicius, wir schicken Valverde, dann sind die beiden alleine und wir hoffen, dass einer irgendwie durchbricht und selbst Benzema ist kaum mal in die gegnerische Hälfte gekommen, also dadurch kommt das dann auch, weil er oft dann einfach alleine vorne war, also wieder ein bisschen Angsthasenfußball, zu sehr, wir machen nur das Nötigste, das Mindeste und verlassen uns einfach drauf, dass Valverde wieder aus 40 Metern einen reinhaut oder dass Vinicius an 4 Gegenspielern vorbeikommt und das reicht halt nicht. Das war zu Saisonbeginn, hat das noch gereicht, da hatte man ja, glaube ich, von den ersten 14 Saisonspielen keins verloren und mittlerweile in den letzten 10 Spielen gab es einfach 4 Niederlagen, weil da viele ihre Form verloren haben, ja, weil auch das nur 4 Siege. Heftig, ja, weil es einfach nicht mehr gut ist. Ich habe eine Frage an dich zum System bei Barca. Ihr habt ja, glaube ich, bei euren Grafiken auch immer, das ist 4-3-3. Ist es denn nicht jetzt eher mittlerweile so eine Art 4-2-3-1? So, also, dass irgendwie Gavi natürlich weiter außen ist und dann irgendwie De Jong und Busquets da in der Mitte, Petri mehr der Spielmacher, oder ist das eh alles flüssig und ständig jeder woanders?
Ja, man kann es tatsächlich auch als 4-2-3-1 aufmalen. Ich glaube, die Statistikseite FOTMOB, die ich ganz gern benutze, die hat es als 4-2-3-1. Mhm. Es ist halt aber, wie gesagt, flüssig, weil den Gavi ist ja kein Flügelspieler. Yeah. Das heißt, gestern ist er ja trotzdem da vorne reingestoßen. Also das Tor hat er ja in dieser linker Flügelstürmerposition geschossen und das 300 aufgelegt in der Position. Von daher, da ist er ja reingespritzt, aber nominell bewegt er sich natürlich eher halblinks im Mittelfeld, also könntest ihn eher so als Hybriden zwischen linker Mittelfeldspieler oder eben zentraler linker Achter quasi aufstellen. Also da changiert er rum, da taucht er auf, da hat er die Bälle, aber eben die Tore hat er dann doch in linker Flügelstürmerposition erzielt. Von daher systemmäßig ist das sehr, sehr fluide. Aber gut, dass du es ansprichst, denn ich finde, man muss da Xavi loben. Das hat gestern richtig, richtig gut funktioniert, das System. Also mit den, wie gesagt, mit Ballbesitz sind sie ja dann zu viert im Mittelfeld quasi. Da rückt ja Gavi dann schön halblinks ins Zentrum. Und dann hast du einfach mit Frenkie de Jong, mit Busquets, mit Pedri und Gavi 4 sehr, sehr ballstarke, ballsichere, passsichere Mittelfeldspieler. Ja. Und das war, fand ich, letztlich gestern der Schlüssel, diese Systemumstellung zu dieser Dominanz, die zum Sieg geführt hat. Einfach 4 Mittelfeldspieler, ein System, das vermeintlich einen Ticken weniger offensiv ist, auf dem Papier, als wenn du einen klaren Flügelstürmer in, weiß ich nicht, Anzu, der zum Beispiel sehr, sehr wenig nach hinten macht, aufstellst. Und der tut dir dann gegen den Ball weh oder auch im Ballbesitz ist er nicht so... nicht so ballsicher, nicht so passsicher natürlich, lässt sich ja nicht so ins Mittelfeld fallen als Gavi oder als Pedri, der ja manchmal ja auch da auftaucht. Also das ist sehr, sehr flüssig. Manchmal sticht Frenkie de Jong vorne rein, wenn er mit Ball am Fuß das treibt. Ist auch sehr, sehr schwer zu verteidigen für eine Mannschaft, für einen Gegner, weil du ja nie weißt, wer taucht wo auf. Eigentlich hat ja dein rechter Verteidiger nie den einen klaren Gegenspieler. Anders als eben, wenn da Dembélé oder Anzu spielen oder Vinicius, der einfach immer seinen Flügel hält, da weiß der Rechtsverteidiger immer, das ist mein Gegenspieler, der weiß genau, wo Vinicius rumrennen wird und dann gilt es ja nur, ihn irgendwie in den Griff zu bekommen, aber du hast immer einen klaren Gegenspieler und gestern hatte Carvajal so gesehen keinen klaren Gegenspieler, sondern immer mal situativ mal einen, aber so ist Barca auch schwerer auszurechnen, schwerer zu greifen. Also das hat gestern sehr, sehr gut geklappt von Xavi, da muss man ihn echt loben, dass es mit dem System kam Barca sehr gut zurecht und ich fand, Real kam damit irgendwie gar nicht zurecht.
Null. Also ja, natürlich großes Lob an Xavi, sein erster Titel im ersten Finale. Ancelotti nicht unbedingt ausgecoacht, weil Ancelotti auch mehr auf einfach passiven Angsthasenfußball gesetzt hat, aber die Mannschaft perfekt eingestellt. Nicht zu motiviert, aber natürlich sehr motiviert, viel deutlich motivierter als Real, gut angeheizt und ja, dann auch natürlich sehr effektiv gewesen. Ich als alter Statistiken-Fan und Freak muss mal einen von euch lobend erwähnen, oder es gibt ja jetzt bei Sergio Busquets 4 besondere Statistiken, teilweise Rekorde, die er in diesem Klassiko aufgestellt hat. Also es war sein 45. Klassiko. Damit ist er jetzt Rekordspieler gemeinsam mit Sergio Ramos und Lionel Messi. Glückwunsch, er hat zum 21. Mal ein Klassiko gewonnen. Das ist der geteilte Platz 1 mit Real Madrid-Legende Paco Gento. Es war sein 20. Supercopa-Spiel. Auch da ist er jetzt Rekordspieler gemeinsam mit Messi. Und es war sein 31. Titel mit dem FC Barcelona. Jetzt haben nur noch, oder es gibt nur 2 Spieler, die noch mehr Titel haben. Was meinst du, wer war das?
Messi hat mehr Titel.
34, genau.
Und jetzt lass mich überlegen, Dani Alves ist, glaube ich, der Titel Rekordhalter im allgemeinen, genau, Weltfußball. Ja. Aber der hat mit vielen anderen Mannschaften mehr Titel gewonnen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht, weil der hat mit Juve Titel gewonnen, mit PSG, mit, ich weiß gar nicht, wo er überall war. Ich glaube, sogar in Brasilien hat er Titel gewonnen. Also der hat mit all seinen Vereinen, auch mit Sevilla natürlich, glaube ich, UEFA Cup. Also der hat mit vielen anderen Vereinen Titel gesammelt. Deswegen, der ist zwar ganz oben auf dem Treppchen, aber nicht bei Barca. Wie viele Titel sind es, hast du gesagt? Also
Busquets hat 31, Messi hat 34 und der Zweite hat 32 Titel.
Ich glaube, Piqué hat nur 30.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, nicht.
Der hat jetzt die 31 verpasst.
Also du siehst schon, was das für Zahlen übrigens auch sind. Ja. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja,
als Rekorde liegen bei 24, 25 sowas.
Wirklich krasse Zahlen. Und von daher, ich bin ja eh schlecht mit Zahlen. Also ob der eine 2 mehr oder 2 weniger, sowas merke ich mir immer schwerlich. Dann sage ich Iniesta.
Sehr gut. Es war Andres Iniesta. Ja.
Der hat auch viele. Nur der ist vermeintlich recht früher gegangen nach Japan, weil da ist er einfach wieder seit 5 oder 6 oder 4 Jahren. Deswegen ist das immer so in meinem Kopf, ja, aber der ist irgendwie so früh gegangen, der hätte eigentlich viel länger spielen können. Aber ja, der hat auch gesammelt, die Titel ohne Ende.
Ja, schön. Da ein paar Statistiken. Wir hatten natürlich auch und haben natürlich auch bei Real Total und Barca Welt nachzulesen. Die Pressestimmen, da sind immer ein paar leckere dabei. Ich zitiere mal die Sportzeitung Marca. Barca verwüstet ein leeres Madrid. Ancelotti sagte, Madrid habe keinen vollen Bauch, aber das Finale der Supercopa zeigte, dass Barca hungriger ist. Madrid befindet sich derzeit in einer Phase der Ungewissheit und muss schnell reagieren, wenn man die Saison nicht in den ersten beiden Monaten des Jahres wegwerfen will. Ja, und da könnte natürlich jetzt bald schon auch oder direkt am Donnerstag schon ein weiterer Titel weggeworfen werden. Wir haben in der dritten Halbzeit auch, waren wir uns fast alle einig, dass Real Madrid jetzt ausscheiden wird gegen Villarreal. Und das nicht nur, weil Villarreal zuletzt so stark war, sondern weil Real Madrid einfach aktuell so schwach ist und weiter werden Alaba und Tchouaméni bis Ende des Monats ausfallen. Deswegen glaube ich, und mit dem ganzen Copa del Rey und Real Madrid der Geschichte, würde es, glaube ich, keinen überraschen, wenn da Villarreal erneut gewinnt gegen Real Madrid. Da mal schauen, was hast du noch so an interessanten Pressestimmen oder so gefunden?
Ja, ich wollte auch eine vorlesen, tatsächlich unabgesprochen, weil ich großer Fan von Pressestimmen grundsätzlich bin, also auch als Konsument jetzt. Gar nicht auf Klassiko bezogen, auf Barca Real. Grundsätzlich finde ich das immer super spannend, wie die spanischen Gazetten nach so großen Spielen da schreiben. Vor allem wie poetisch, wie metaphorisch, ne? Welche Sprachbilder sie da aufbauen, finde ich immer so, so geil. Hier zum Beispiel Schiff, die AS aus Madrid. Und das ist ja auch das Interessante, wie hart die Madrider Tageszeitung mit Real wie knallhart sie das analysieren und wie sie da auch wirklich reinhauen bei den
in die Wunde rein,
wie sie da reinhauen bei den Pressestimmen und wie sie da die Artikel formulieren. Also Schiffbruch der Blancos, die gravierende defensive Fehler machen, schreibt er. Es ist nicht mal die Tatsache, dass 80% der Tribünen mit Realfans gefüllt waren, dienten den Blancos als Anreiz, Stolz zu zeigen, um die Zerstörung zu vermeiden. Also einfach riesige Worte und was das für, wie das reinknallt. Und natürlich malen sie da ein monstergroßes Bild und alles ist düster und schlimm, aber trotzdem, ne? Stolz zu zeigen, das zeigt man schon, das sieht man schon auf. Das kam nicht ganz so gut an. Also die Leistung, die Niederlage ist, wie gesagt, immer ja das eine, aber die Leistung an sich und wie knallhart da vor allem die Madrider Gazetten da mit Real vorgehen, ist schon bemerkenswert. Und natürlich auf der anderen Seite klar, die Lobeshymnen der Sportzeitung aus Barcelona, also Sport und Mundo Deportivo. Mhm. Die Sport schreibt zum Beispiel, wie in alten Zeiten. Ein Sieg, der in sportlicher Hinsicht, aber auch psychologisch in Xavis Projekt ein Vorher und Nachher markieren kann. Und das finde ich ja auch so bemerkenswert. Ich hatte es ja ganz am Anfang angesprochen, dass eben eine Mannschaft, die im Umbruch ist, die viele junge Talente hat, Gavi, Pedri, Ansu, man vergisst ja auch, dass Araujo super jung ist, auch Koundé, der natürlich erst gekauft wurde, der ist ja auch erst 23, 24, irgendwie sowas, also auch noch sehr, sehr jung. Ferran Torres ist jung, gut, der spielt nicht so viel, aber das tut dieser jungen Mannschaft im Aufbau einfach sehr, sehr gut, dass du da deinen ersten Titel holst, wie gesagt, in der Post-Messi-Ära und unter Xavi natürlich, der ja auch mal kritisiert wird, wenn es mal nicht so läuft, wenn sie zum Beispiel jetzt im Pokal sich beinahe blamieren, davor gegen Espanyol nicht Champions gewonnen, League also das aus. War ja auch ja. Champions League aus, genau, das war jetzt auch nicht, letztes Jahr Europa League aus, war ja auch eine Blamage, wenn man ehrlich ist, also das war ja auch nicht immer alles so rosig, auch wenn sie in La Liga auf Platz 1 sind, aber da gab es ja auch immer wieder Dellen in der Rüstung, immer wieder Niederschläge, immer wieder vieles zu kritisieren, und das tut auch natürlich Xavi enorm gut im neuen Projekt, dass er jetzt den Erzrivalen besiegen konnte und seinen Titel feiern konnte, seinen ersten.
Ja, die Presse haut drauf und auch bei Real Total gibt es natürlich viel Kritik, wie auch ich natürlich in der dritten Halbzeit. Ich versuche trotzdem ein bisschen den Madridistas hier noch ein bisschen Hoffnung zu machen, weil, hey, wir sind in der Liga immer noch 3 Punkte hinter dem Tabellenführer. Man hat einfach auch gemerkt, dass die Spieler dann doch nicht den Titel so ernst genommen haben, wie das vielleicht sein sollte. Und das Ähnliches wird jetzt vielleicht auch am Donnerstag in der Copa del Rey passieren. Trotzdem ist ja in der Liga, in der Champions League weiterhin alles offen. Real Madrid ist ja auch die Mannschaft, die in jedem Spiel bisher getroffen hat. Das gab es zuletzt 16-17. Also soweit, so tief gehe ich schon runter, um irgendwie ein bisschen Hoffnung zu machen. Ich habe Vertrauen in Pintus und Co., dass die Spieler sowohl körperlich als auch mental wieder fit und frisch hinbekommen. Man hat immer noch den besten Torhüter der Welt. Und das wird schon irgendwie, es ist jetzt eine große Delle, auch wenn man zurückblickt, was da vor der WM schon gegen Girona, gegen Rayo war, Leipzig die Niederlage. Ja, jetzt kommt vielleicht das Copa aus, dann geht's nach Bilbao, dann kommt Real Sociedad ins Bernabéu, also sieht.
Du rechnest schon mit dem Copa aus,
ne? Du, ja.
Jetzt kommt das Copa aus.
Es würde mich überraschen, wenn Real weiterkommt, wirklich.
Oh, die Form und so weiter. Knallhart. Ja. Aber ich wollte auch tatsächlich das kurz ansprechen, welchen Fahrplan jetzt Real hat, dass der auch sehr, sehr unglücklich terminiert ist und sehr undankbar ist und sehr gefährlich ist. Also du hast jetzt schon in Villarreal verloren, die sich jetzt definitiv besser gefangen haben, und jetzt spielst du hast jetzt die Belastung der Supercoppa in den Knochen. Ich glaube, das war eine 6- oder 8-Stunden Reise, ne? Ein 6- oder 8-Stunden Flug. Saudi-Arabien ist ja doch recht weit weg. Barca hat übrigens gar nicht gepennt, ne? Ich habe gerade Bilder gesehen vor unserer Aufnahme, wie die angekommen sind. Völlig verstrahlt, verschlafen. Also die werden keine 2 Stunden schlafen haben. Die sind in der Nacht direkt offenbar, weiß ich nicht, oder gleich in der Früh da um 6 Uhr losgeflogen, was auch immer, oder um 5 Uhr. Also ich weiß gar nicht, ob da irgendwie pennen war, aber Thema Belastung. Also du hast jetzt die mentale Belastung durch die Klassiko-Pleite und die Supercopa-Verlust und musst jetzt direkt wieder bei Villarreal auswärts ran. Am Donnerstag ist es, glaube ich, ne? So, und dann wird es halt richtig knackig. 3 Tage später schon am Sonntag wieder ran müssen und wieder ein Auswärtsspiel. Und wohin geht's? Nach Bilbao zum Athletic Club. Da will ja keiner spielen. Egal, wie gut du drauf bist oder nicht. Wir wissen es ja beide mit Real und Barca. Da gibt es ja regelmäßig auf die Socken und auf die Mütze. Kaum ein Spiel ist ja so, so schwer in der Fremde. Und so undankbar zu bespielen. Und die sind natürlich vor allem in ihren Heimspiel gegen Barca und Real immer so, und Atletico auch so extra motiviert, die baskischen Löwen. Also bei Villarreal am Donnerstag und am Sonntag direkt nach Bilbao. Autsch. Also das ist ein hartes Programm. Das ist echt bitter. Ja,
und danach wäre es mögliche Viertelfinale. Glückwunsch Villarreal dazu. Und dann kommt eine der aktuell formstärksten Mannschaften ins Bernabéu, Real Sociedad. Und über die reden wir später natürlich noch. Es sieht nicht rosig aus, aber trotzdem ist es ist Supercupa-Niederlage. Es tut weh, aber es ist immer noch Mitte Januar. Manche haben da schon wieder Ancelotti ausgefordert und 5 Spieler verkaufen und 10 andere holen. Ja, der eine oder andere Transfer würde gut tun. Linksverteidigung, Rechtsverteidigung, Mittelstürmer, Backup und so weiter, Rechtsaußen. Aber ich glaube, da ist die Prognose sehr überschaubar, dass sowas wirklich passieren wird bei Real Madrid, weil Wintertransfer ist sowieso immer. Und Ancelotti hat einfach unendliches Vertrauen in seinen Kader. Das hat gestern zur Niederlage geführt, dass da wenig Überraschendes auf dem Platz war.
Aber lass jetzt mal die beiden Spiele schief gehen. Ja. Und dann hast du richtig Krisenstimmung, Krisengerede und vielleicht sogar eine kleine Trainerdiskussion. Denn nochmal, es würde ja nicht überraschen, wenn du bei Villarreal ausscheidest und du musst ja in Bilbao nicht mal verlieren, selbst ein Unentschieden, dann verlierst du ja höchstwahrscheinlich wieder Punkte auf Barca, die zu Hause gegen Getafe spielen. Das ist ja ein Must-Win-Sieg für Barca. Die haben ja wesentlich jetzt in den nächsten zwei Spielen wesentlich leichteres los. Ne? Die spielen beim Drittligisten Ceuta im Pokal, während du nach Villarreal musst. Und am Sonntag hat Barca eben ein Heimspiel, während du nach Bilbao musst, spielen die gegen Getafe. Also da kann man ja drei Punkte, ich will jetzt nicht sagen einplanen, aber es ist ja sehr wahrscheinlich, ne, dass Barca da siegt. Und wenn du in Bilbao, du musst ja nicht mal verlieren, einfach wenn du nur unentschieden spielst, sind es ja einfach schon fünf Punkte Rückstand. Ja. Und da die zwei Spiele in den Sand setzen, dann hast du bei den Blancos richtig, richtig Feuer unterm Dach, glaube ich. Also dann...
Dann könnte doch der Stuhl noch wackeln von Ancelotti. Tut er jetzt natürlich noch nicht, aber ja, das kann schief gehen die nächsten Wochen, wenn es so weitergeht. Mal schauen. Ich hätte noch generell mal nochmal zur Supercoppa. Wir haben ja schon öfter mal gesagt, von wegen, seit die Supercoppa reformiert wurde, 1920, der Modus ist eigentlich ziemlich nett und dass es unter der Saison stattfindet, ist auch mal ganz gut, statt zu Saisonbeginn, wo manche Stars noch im Urlaub sind oder so und so weiter. Das ist jetzt in dieser Saison mit diesem engen Kalender natürlich ein bisschen unglücklich und uncool. Trotzdem aber war es wieder interessant zu sehen, wie dann auch Schiedsrichter im Fokus stehen. Man hat ja vor den Finalspielen dann immer noch eine Pressekonferenz von den Schiedsrichtern. Es gibt so ein Gruppenfoto, also die werden da auch ein bisschen geehrt, was ja voll in Ordnung ist. Ich bin da eben eigentlich ein Fan auch von diesem ganzen Reform. Es bleibt aber kurios, denn das war jetzt das vierte Mal seit, wie gesagt, 1920, seit die Supercoppa reformiert wurde und zum vierten Mal hat weder der Meister noch der Pokalsieger den Titel geholt. Also jetzt Barca sich wieder als Vizemeister durchgemogelt, Real Madrid sich ja auch schon zweimal durchgemogelt, obwohl sie eigentlich nicht verdient hätten dabei zu sein, bla. Also nicht der originale Wert vom Supercoppa-Sieger, aber ist halt irgendwie so und auch, ja, wie das große Thema der Austragungsort, hat die Halbfinals, kaum volle Stadien, keine Stimmung, das wäre so geil gewesen, mit Betis und Valencia in Spanien irgendwo zu spielen, die feiern das doch auch, wenn Betis und Valencia mal in so einem Spiel ist, aber dazu kam es nicht und dann eben jetzt beim Finale auch wieder, Stadion war voll, zu voll aber, also schlechte Organisation wieder, dass teilweise wohl die Eingangstüren irgendwann offen sind oder Fans illegal rein sind, ohne Karte überfüllt, Fans standen überall rum, ähnlich wie was weiß ich, EM-Finale in Wembley hatten wir, das Champions-League-Finale in Paris, WM in Katar auch oft gesehen. Da merkt man einfach, manchen Verbänden geht es nicht darum, irgendwie eine gute, professionelle, sichere Organisation hinzustellen, sondern eher ein bisschen, vielleicht ist da der Fokus der Einnahmen eher im Vordergrund, so auch bei der
EM. Vielleicht.
Nur vielleicht,
nur eine Vermutung. Ich hätte eine ganz spontane Reformationsverbesserung-Idee, wie man die Supercoppa den Modus beibehalten kann. Aber sie trotzdem knackiger, spannender und vielleicht einen Ticken fairer macht.
Bin ich gespannt.
Also eigentlich Superpokal, logisch, ne? Traditionell der Meister gegen den Pokalsieger. Ja. Sprich, das Spiel hätte eigentlich wieder, oder nicht Betis wieder, sondern hätte Betis gegen Real Madrid heißen müssen. Selbst wenn man sagt, hier Final Four sorgt für mehr Spannung und natürlich auch mehr Einnahmen, ist ja auch nicht so unwichtig. Respektiere ich, akzeptiere ich alles, aber eine kleine Idee von mir, wie wäre es denn, wenn man es in Spanien austrägt, trotzdem im Final Four-Modus, aber Achtung, der Meister und der Pokalsieger Heimrecht bekommen in ihrem Halbfinale. So hast du als Verdienst für deinen Pokalsieg hat Betis das Heimspiel gegen Barca und Real Madrid hat den Bernabeu als Meister Heimrecht gegen den Vizepokalsieger. Und dann müssen diejenigen, die eigentlich da gar nichts verloren haben bei dieser Supercoppa, nämlich der Vizemeister und der Vizepokalsieger, haben einfach ein schweres Auswärtsspiel und müssen sich einfach beweisen und müssen sich das Finale sozusagen erkämpfen auswärts beim amtierenden Titelträger. So hast du die anderen doch dabei, aber du wirst belohnt als Pokalsieger und als Meister mit einem Heimspiel und hast halt so den Heimvorteil zumindest. Und ganz ehrlich, was da in Benito Villamarín los wäre, also das war ja eh schon schwer für Barca im Halbfinale, aber davor, was weiß ich, 60.000 in Benito Villamarín in Sevilla, wird es halt nochmal knackiger. Und wenn du dann weiterkommst, ja okay, dann hast du es dir verdient, auswärts beim amtierenden Pokalsieger. Genau. Das wäre so, glaube ich, so eine Verbesserung. Erstens, du hättest trotzdem das Final vorbehalten, die beiden Titelträger hätten aber ein Heimspiel, also hätten einen kleinen Vorteil, würden honoriert werden, trotzdem in Spanien ausgetragen. Finale dann natürlich neutraler Ground, von mir aus im La Cartuja, wenn ich kein Fan vom Stadion bin mit dieser blöden Tatanbahn. Aber ne, so hättest du viele, viele Haken an wichtigen Boxen gemacht, dass du trotzdem sagst, Final Four und in Spanien und mit Heimrecht ein bisschen Vorteil. Also ich finde, das wäre eine interessante Sache. Ja. Ich glaube ja, die Rechte sind jetzt ausgelaufen. War das nicht nur ein 3-Jahres-Vertrag?
Wurde, glaube ich, verlängert bis 28. Also.
Ach, scheiße. Das hab ich
da kommst du zu spät mit dem Vorschlag.
Ja, da komme ich zu spät mit meinem Vorschlag. Ja.
Kannst du nochmal einen Piki anrufen und SMS schreiben.
Ja.
In seinem Twingo.
Nein. Nee, aber das wäre doch eine coole Sache, ne? Dass du trotzdem sagst, Final Four behalten wir bei, aber in Spanien und trotzdem knackige Spiele und Stimmung wäre da. Und
sehr geil.
Das ist jetzt wirklich da in Saudi-Arabien, da ist nichts Halbfinals. Ja. Das waren ja wirklich wie Sommervorbereitungsspiele irgendwo in den USA. Ne? So ein bisschen der International Cup da in Fort Lauderdale. Weißt du, glorifiziertes Freundschaftsspiel und die beiden Mannschaften, ja, so richtig Lust haben sie nicht da zu sein. Hast du übrigens auch gesehen an den Jubelszenen im Elfmeterschießen, dass das völlig verhalten war bei Real Madrid. Halt jetzt weiter. Und auch bei Barca, ja, passt schon. Federer hat sich gefreut, aber alle anderen, sind halt weiter. Auch das wäre ein bisschen anders, wenn du einfach da in Spanien spielen würdest und erst recht Heimspiel hättest als Betis oder als Real Madrid.
Ja, soweit dazu. Das Supercopa-Thema würde ich jetzt bald gleich abschließen. Hab nur noch eine Nachricht vom Tom, der hat uns auch noch dazu geschrieben, von wegen, wer hätte vor einiger Zeit gedacht, dass mit Barca United in der Europa League zwei viel formstärkere Teams aufeinandertreffen als jetzt in der Champions League mit Real und Liverpool. Ja, so schnell kann sich die Welt ändern. Also wie lang ist die Auslosung her? 1,5 Monate? Und jetzt haben wir hier wirklich, schalten vielleicht mehr Leute in der Europa League ein als bei diesem Krisengipfel zwischen Real in Liverpool. Kann sich alles noch ändern in einem Monat auch?
Kann sich noch ändern, aber ein bisschen Not gegen Elend. Stand heute wär's so. Das stimmt. Kleiner Krisengipfel, absolut.
Kleiner Krisengipfel, ja. Okay, dann kommen wir doch mal langsam zu La Liga. Ich habe jetzt zu Beginn der Folge Glückwünsche hier an die Barca-Timeline und so weiter rausgegeben. Jetzt muss ich, das tut mir fast noch mehr weh, Glückwünsche aussenden an einen besonderen Club, den ich eigentlich nicht so mag, dem ich eher den Abstieg wünsche. Das ist der FC Elche. Hä? Warum? Die sind immer noch Tabellenletzter, haben heute erst ihr Spiel. Die hatten Geburtstag. 100 Jahre sind sie alt geworden. Am 10. Januar 2023 haben sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Da Glückwunsch nach Elche, die treffen oder sind heute beim FC Cadiz zu Gast. Mal gucken, ob es da den ersten Saisonsieg gibt. Könnte schwierig werden, aber ich glaube, da haben wir auch wie viel an diesem Spieltag auf Unentschieden getippt. Auch wenn wir, Alex, da mit den Punkten, mit unseren Tipps nicht ganz so recht liegen. Also ich habe bisher 3 Punkte geholt. Katastrophal. Du immerhin 7.
Das ist echt katastrophal. Ja. Aber noch katastrophaler ist, was Kollege Cedric Hornung, unser Tabellenführer, da
seit Wochen
abgeliefert hat bisher. Ja. 0 Punkte, Cedric. Alter, wie holt man denn 0 Punkte? Aber da sieht man. Und der zweite, Yusuf, hat 2 Punkte geholt. Manu, der 6., also 6., weil er 2 Punkte, 2 Ringe verloren hat, hat auch 0 Punkte geholt. Wow. Wahnsinn. Ja. Also ich habe mit meinen schwachen 7 Punkten einfach Punkte aufgeholt auf dich und auf die auf die Leute ganz vorne. Also da sieht man mal, wie schwer der Spieltag zu tippen war. Cool, 15 Punkte Tobi K.
Bisher.
Ist Spieltag. Bisher der mit Abstand Beste. Hat auch 16 Ränge gut gemacht in unserem Tippspiel. Aber da siehst du mal, was das für ein schwerer Spieltag war. Also Real Sociedad Sieg gegen Athletic Bilbao. Ich glaube, den besprechen wir jetzt gleich. Das andere große Spiel am Wochenende. Das war am ersten so das Ergebnis, bei dem ich mich geärgert habe, weil ich lange überlegt habe, boah, Athletic Bilbao zu Hause, Real Sociedad zu Hause, die sind eigentlich einen Ticken besser drauf, gut in Form. Ich könnte mir vorstellen, die eigentlich gewinnen die. Aber ich habe mich nicht getraut, das zu tippen. Ich war dazu ängstlich. Und wenn ich ängstlich bin, tippe ich immer auf mein Unentschieden. Und natürlich endet es nicht unentschieden. Aber ansonsten konnte man den Spieltag, glaube ich, so nur sehr schwer vorhersehen.
Real Sociedad, hatte ich eben angedeutet, ist so ein bisschen das In-Team mal wieder. Die haben jetzt ihren 4. Sieg in Folge eingefahren und das mit einfach starkem Fußball. Also man muss schon auch da wieder sagen, die haben ihren Top-Stürmer verloren, Alexander Isak, aber Sørloth kam zurück, ist jetzt endgültig angekommen, steht, hat jetzt auch sein 7. oder 8. Saisontor gemacht. Brais Mendes ist ein Top-Transfer. Kubo funktioniert auch sehr gut und er hatte speziell in diesem Spiel 2 besondere Szenen. Also da läuft wieder aktuell sehr viel zusammen mit frischem, jungen Offensivfußball. Und jetzt kommen natürlich wieder Kommentare und Gedanken, oh, jetzt könnte Real Sociedad doch mal in Champions League kommen. Und es sind 35 Punkte, also auch 7 Punkte Vorsprung auf Athletic. Ich glaube, das ist schon auch eine absolute Ansage auf den Tabellenvierten. Aber wie wir jedes Jahr im Januar und im Februar predigen, Real Sociedad und die Hinrunde, das läuft immer richtig gut. Und irgendwann bricht die Mannschaft dann doch meistens ein oder dann ist irgendwie Verletzung der Kader doch nicht so breit. Deswegen kalmer. Aber trotzdem 3 Punkte aktuell hinter Real Madrid, die ein Spiel weniger haben, sieht das schon auch nicht so verkehrt aus. Also vielleicht schaffen sie es doch wirklich mal, oder wie sagst du mal was anderes bei Real Sociedad?
Ich will eigentlich was anderes sagen, weil ich es mir wünschen würde, dass sie die Form mal über eine komplette Saison konservieren. Und sie haben sich, klar, es ist erst der 17. Spieltag, haben sich das verdient. Die Hälfte ist erst vorbei, ist schwer zu sagen. Nicht mal die Hälfte. Aber sie hätten es, finde ich, aufgrund ihrer Entwicklung der letzten Jahre, auf ihrer stetigen, positiven Entwicklung verdient, sich mal zu belohnen. Nicht nur mit einem Pokalsieg, den haben sie ja eingefahren. Das war ja der Höhepunkt bisher im Baskenderby. Aber sie hätten es, finde ich, schon aufgrund der stetigen Entwicklung verdient, da sich mal zu krönen am Saisonende und mal in die Champions League einzuziehen. Aber es sind dann einfach noch super viele Spiele. Schwer zu prognostizieren nochmal, das ist super eng. Aber nochmal, richtig stark, was sie leisten und auch jetzt im Baskenderby, was sie wieder geleistet haben, da den Erzrivalen 3-1 geschlagen. Aber mit ein bisschen Geschmäckle, wie wir beide finden. Du hast die Personalie Kubo angesprochen, der war der Mann des Spiels in zwei Szenen. In der einen hat er das Tor erzielt,
wie?
Das 2-0.
Mit Tunnelfeuer.
Schönes Ding. Aber
dann.
Das große Aber, beim 3-1 holt er einen Elfmeter raus. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was das wieder für ein Elfmeter war.
Ist mal wieder Aufreger des Wochenendes. Also er kriegt das Zuspiel, ist so fast frei durch und dann kommt, ich glaube, Iñigo Martínez von hinten. Und da gab es dann keinen Tritt, keine Grätsche, keine Aktion für Iñigo Martínez, wo man sagen könnte, oh, das war jetzt zu ruppig, zu Kubo fällt, weil er irgendwo an der Schulter den Kontakt spürt und da gibt es dann Elfmeter für und das ist wieder viel zu soft. Also man muss in La Liga sagen, verteidigen ist verboten. Du darfst als Verteidiger überhaupt nichts machen scheinbar. Dass es da für einen Elfmeter gibt, ist echt traurig eigentlich, weil was willst du denn machen als Verteidiger? Du musst wegbleiben, du kannst nichts machen, du musst ihm schießen lassen. Es gibt keine Chance da irgendwie. Also ganz komische Szene.
Ganz fatal, wirklich fatale Fehlentscheidung. Es war nur das 3-1, immerhin nicht der Siegtreffer, ne? Sie führten ja schon 2-1, aber auch noch Rot gab es ja, glaube ich, dafür auch, oder? Für das Foul, wenn ich mich nicht täusche.
Könnte sein,
Ich glaube schon, dass es Rot dafür gab, bei der Zone zumindest. Hier, ich habe die Statistik.
Jeray Alvarez, rote Karte, 60. Minute, ja.
Boah. Weil ich hatte es beim Kicker gerade offen und der Kicker hat die rote nicht eingetragen, deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. Also auch noch die Doppelbestrafung, ne? Wow. Das macht es ja nochmal schlimmer. Also fatal und katastrophal, was da entschieden wurde. Und wie du schon sagst, er grätscht ja nicht mal, er zupft nicht am Trikot, er schubst nicht, er rempelt nicht, er macht ja wirklich nichts. Er macht ja nichts. Wofür gibt es denn Rot? Wenn du nichts machst, du darfst da nicht hinlaufen. Du darfst nicht in der Nähe sein, wenn der sich
nicht pusten,
nicht berührt gießen. Fühlt, der Stürmer, und lässt sich fallen, gibt's Rot und Elfmeter. Also in Zeiten von VAR, ne? Also was der, das ist immer wieder beim Thema, was der VAR da wieder macht, weil für den Schiedsrichter ist es, also auch für Schiedsrichter, katastrophale Fehlentscheidungen. Das sah auch in Realgeschwindigkeit für mich nicht nach einem Foul aus. Aber da ist der immer noch. Da kann ich noch sagen, ja, schwer zu sehen und dynamisch und schnell und dies und das und komische Wahrnehmung. Aber als VAR, Johnny, hast du doch da alle Zeit der Welt und 73 Zeitlupen zur Verfügung, um zu sehen, wo soll denn da ein Foul gewesen sein? Der macht ja nichts, der Verteidiger. Keine aktive Bewegung, kein Arm ausfahren, kein Rempeln, kein Ziehen, kein Nichts. Wieso sagt er dem nicht, Schiri, das ist kein Foul? Tja. Verstehe ich nicht. Wieso schickt er ihn nicht an den Bildschirm und sagt ihm, ey, das, was du gesehen hast, das geben die Bilder null her. Da ist keinerlei Foul-Aktion. Das ist einfach nur eine Schwalbe ein sich hinschmeißen, weil Kubo nicht weiter wusste. Und das wird belohnt. Ja. Das ist ein fatales Signal für den ganzen Sport, um ehrlich zu sein. Weil, wie du schon sagst, ja, wenn das faul ist, dann darfst du als Verteidiger nichts mehr machen. Du darfst den Gegner nicht attackieren. Ja. Du bist in seiner Nähe im Strafraum. Wenn er sich hinschmeißt, kannst du Elfmeter geben.
Kannst du noch
auf den Tor aufhören. Dann können wir aufhören
mit dem Sport.
Also
vielleicht,
Katastrophe.
Vielleicht wollte der Schiedsrichter einfach noch eine schöne Szene sehen, denn danach kam es zu einer schönen Szene, dass Mikel Oyarzabal, hat man ja gesagt, ist nach Kreuzbandriss zurück und kam jetzt zu seinem Comeback-Tor, also sein erster Treffer nach über 10 Monaten, wenn auch nur vom Punkt, aber das sind natürlich schöne Szenen, wie er sich dann hat feiern lassen. Und ja, aber natürlich, da bleibt das große Geschmäckle, dass das 3-1 eigentlich niemals hätte gelten dürfen. Und wer weiß, mit 2-1 in 11 gegen 11, ob da nicht Athletik doch so schlecht wahnsinnig, aber gut. Real Sociedad bleibt, wie gesagt, das In-Team jetzt auf Platz 3 mit 35 Punkten stark da. Mal gucken, wie weit das noch geht. Die müssen ja Ende Januar auch ins Bernabéu. Haben sie auch schon mal für Überraschungen gesorgt. Es gab noch mehr Überraschungen am Spieltag. Wobei eigentlich Atletico, also wir werden jetzt wieder Kopfschütteln und so weiter, aber eigentlich hatten sie ja die Chancen zu gewinnen in Almeria. das Spiel ging 1-1 aus. Es gab ja schon früh die Führung für Atletico. Auch schöne Szene, wie dann eben der Pass kam auf Correa. Aber Griezmann geht erst so hin, täuscht nur an, Ball durch auf Correa, der macht das rein. Wenig später dann irgendwie noch ein Kopfball zum 1-1 von Almeria. Ja, und irgendwie, theoretisch waren die Chancen, wie gesagt, da. Morata und Correa haben einiges verballert. Aber trotzdem mal wieder Atletico kein Sieg. Die Mannschaft steht jetzt nach 17 Spieltagen bei 28 Punkten. Oh, das reicht noch für einen Platz 4, aber es ist trotzdem der schwächste Wert in der Ära Simeone. Also bisher waren es, glaube ich, 29 Punkte, der Minusrekord nach 17 Spieltagen. Von den letzten 6 Spieltagen haben sie nur einen Sieg geholt und das war gegen den Tabellenletzten aus Elche. Dazu kommen jetzt noch 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Also Atleti, was soll das noch werden?
Ja, wobei diesmal kann man ihnen wenig Vorwürfe machen. Die einzigen sind die, dass sie die Chance nicht gemacht verwertet haben. Vor allem hinten raus, was sie beim Stand von 1-1, was da Almeria auch treibt in der Defensive, verstehe ich ja auch nicht, warum die jeweils so offen waren. Also Morata, übrigens, es geht ja los mit dem Morata-Kopfball, den er völlig kläglich da links daneben köpft, da muss er ihn einfach nur ins lange Eck drücken. Also einfach nur, klar, Kopfbälle sind jetzt nicht so einfach, ich bin jetzt auch kein Kopfballspezialist, aber ein Stürmertypus Morata, ne? Der sollte, vor allem eigentlich ist er Köpfen sogar, glaube ich, seine Spezialität vermeintlich. Wow. Also da muss er besser abschließen, das war schon kläglich. Der Abschluss dann, dieser freie Schuss aus, keine Ahnung, 11 Metern oder so, so schlecht platziert er nicht, mit links ist auch schwer, ist Rechtsfuß, aber trotzdem zu unplatziert. Mhm. Aber die allergrößte Chance hat dann doch Correa vergeben, also den muss er machen. Also du hast da 3 riesen Chancen ab der 70. oder was, ab der 75. also wirklich in der Schlussphase, eine von den 3 muss rein. Eigentlich müssen, dürfen alle 3 rein, aber eine muss rein. Und dadurch sind sie selbst schuld. Also sie haben nicht schlecht gespielt, sie waren die bessere Mannschaft, sie hätten es verdient gehabt zu gewinnen. XG zum Beispiel, 2-4er XG, das heißt eigentlich hätten sie 2 bis 3 Tore schießen dürfen oder müssen. Ja. Big Chances missed, Big Chances missed, 4 Stück. Eieiei.
Also, da fehlt ein guter Stürmer, oder? Ein Knipser.
Da fehlt ein niederländischer Knipser. Niederländischer. Meinst du, ja, das bringt uns direkt zum Thema, tatsächlich. Wir hatten es ja in den letzten Wochen schon angesprochen, oder vor allem ich hatte es angesprochen. Felix abgeben, ja, kann ich irgendwie ein bisschen verstehen, dass der so unzufrieden ist mit Cholo und Cholo wird mit dem auch nicht mehr happy und komm, lass es das zumindest vorzeitig beenden. Ja, aber dann musst du den neuen holen. Du kannst nicht Kunja und Felix abgeben, 2 Stürmer, 2 Angreifer, auch wenn sie nicht die typischen Mittelstürmer sind. Du hast nur Morata. Aber du kannst nicht 2 Offensivspieler, 2 Halbstürmer abgeben und keinen neuen holen. Also da müssen sie, finde ich, was tun. Da sind sie jetzt vorne zu dünn besetzt. Nur in Anführungszeichen mit Griezmann, der aber immer mehr zum Zehner wird, wie man bei Frankreich gesehen hat.
Oder Achter,
oder Achter oder Sechser. Nur mit Morata als einzigen richtigen Mittelstürmer. Und der trifft halt mal und mal vergibt er, mal verballert er. Und mit Correa, der jetzt auch nicht der Knipser schlechthin ist. Also da bist du vorne mittlerweile, finde ich, ein bisschen zu dünn besetzt. Ja. Von daher täte da eine Verpflichtung Not und sie wollen ja laut spanischen Meldungen Memphis Depay vom FC Barcelona holen. Da bin ich gespannt. Also
Barca wäre da offen, oder?
Ich glaube, Memphis ist sehr offen, würde das ganz gern machen. Ich glaube, Barca macht es halt nur Sinn, wenn es Kohle gibt. Denn wozu sollst du dich schwächen mit einer Laie von einem Spieler, dessen Vertrag ausläuft im Sommer? Das heißt, du verschenkst ihn ja, wenn du ihn verleihst. Das ist ja ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist übrigens, wenn der Vertrag ausläuft, dass du jemanden verleihst. Ich glaube, es geht, aber es würde, selbst wenn es geht, keinerlei Sinn machen für Barca, dass du einen Spieler verschenkst, der dann ja eh weg ist im Sommer. Weil er wird ja nicht verlängern, der will ja nicht bleiben. Oder Xavi will ihn ja auch kaum einsetzen. Ja, dann macht es ja keinen Sinn, den abzugeben, sondern ne, du holst das Beste raus und stell dir vor, Lewandowski verletzt sich oder Ferran ist weiter so schlecht drauf, dann hast du da zumindest einen wichtigen Spieler auf der Bank. Also aus Basisicht macht es keinen Sinn, außer du kassierst Kohle. Und von daher würde ich sagen, Matlidi darf da mal ein paar Millionen bieten.
Oder kann, glaube ich.
Ich glaube, das ist auch so. Ja, aber dann schwächst du dich ja auch wieder als Atletico. Also du willst ja Carrasco nicht abgeben, der ist ja trotzdem sehr, sehr wichtig. In deinem System bei Cholo spielt ja oft auf dem linken Flügel als Wingback immer mal gerne. So eine Hybridrolle, die er eigentlich, finde ich, schon ganz gut ausübt. Von daher, optimalerweise holst du Memphis und musst aber nicht irgendeinen Spieler abgeben aus Athleti-Sicht. Aber du musst vorne was tun und ich finde, Memphis wäre auch eine sehr, sehr interessante Personalie. Also mir kommt da zu wenig zum Einsatz bei Barca. Ferran wird ja immer eingewechselt oder immer mal wieder dafür von Anfang an ran und zeigt nie was. Und Memphis ist, finde ich, individuell auch der bessere Spieler, technisch besser.
Athletisch auch, was der denn für ein
Athletischer Körper hat. Auch irgendwie spielt mit mehr Swag, also immer mit mehr Selbstsicherheit. Er hat diese leichte Arroganz an sich. Ja, natürlich, ich behaupte den Ball, ich schwanz den Gegner jetzt aus, ich mache jetzt da meinen Sohlentrick. Also der glaubt da immer an sich, der ist von sich überzeugt, auch wenn er wenig spielt und hat dadurch einfach bessere Aktionen. Und bei Ferran merkst du immer diese Unsicherheit und dann, oh, ich weiß nicht, und dann zaudert er und dann macht er wieder irgendeinen Quatsch oder findet kaum statt. Also da gefällt mir Memphis besser, weil er präsenter ist im Spiel. Von daher, ich glaube, Max hat mich das gefragt, unser Patreon, was da so dran ist und was ich mir vorstellen könnte, ob es passiert. Dann habe ich gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, aber aus Basel-Sicht würde ich ehrlich gesagt lieber Ferran abgeben und Memphis behalten. Also, liebe Athleti-Zuhörer und liebe Athleti-Verantwortlichen, wollt ihr nicht bei Ferran Torres mal anklopfen, ob man den leihen kann? Weil da würde eine Leihe eher Sinn machen bei Barca. Ja. Denn der hat ja noch ewig Vertrag, sprich, der kann ja im Sommer einfach zurückkommen. Also den könnte er ja for free von mir aus leihen oder gegen eine faire Leihgebühr. Und ne, da macht es eher Sinn, den abzugeben. Also das wäre mein Vorschlag.
Okay, mal schauen. Da könnte also noch ein Transfer passieren. Natürlich auch eben Felix weg und kurios, dass er gleich Startelfdebüt und rote Karte bekommt. Ah, irgendwie auch bezeichnend. Aber gut, viel Glück beim FC Chelsea. Ich glaube, die können Glück gebrauchen. Noch mehr Transfers könnten passieren beim FC Sevilla. Zumindest ist ja schon ein bisschen was. Nicht nur Isco ist weg und wie heißt der Bardet kam, der Innenverteidiger. Sprich, man hatte die letzten Tage, vielleicht auch Wochen, so ein bisschen das Gefühl, es geht was voran. Dann wurden auch ein bisschen gute Ergebnisse eingefahren. In der Liga hat man sich so ein bisschen gefangen, im Pokal ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Wie gesagt, ein paar Transfers, also man hat gemerkt, es passiert was, es ist nicht nur Stillstand. Und trotzdem haben, glaube ich, viele zwischen Girona und Sevilla auf Patzer getippt, wie ich ja auch auf Unentschieden, du glaube ich auch. Ja, und was machen sie? Sie verlieren sogar und sind auch die nicht bessere Mannschaft. Also Girona war schon gefühlt überlegen. Sie haben halt das Problem, dass sie auch jedes Spiel ein Gegentor kassieren. Das ist zuletzt Huesca passiert, 18, 19, die sind damals abgestiegen. Also da muss Girona besser werden. Aber trotzdem, sie gehen in Rückstand. Nianzus erstes Tor für den FC Sevilla, netter Kopfball. Aber dann gibt es die Remontada vom FC Girona und sie gewinnen am Ende 2-1, weil auch da wieder ein Riesenpatzer vom FC Sevilla dabei war. Nianzou, erst macht er das Tor und dann 88. Minute, es steht 1-1, verschenkt er den Ball einfach und lädt dann eben Girona zum Treffer ein. Die machen das 2-1, schick von Yankre Herrera und schon wieder verliert Sevilla. Und die haben jetzt 15 Punkte, zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison hatten sie 37 Punkte. Also es ist Abstiegskampf und es wird weiter Abstiegskampf sein, denn mit der Abwehr kannst du nicht mehr rausholen. Das ist ja schwach
einfach. Und wir beide waren sauer über dieses 1-2. Wir hatten beide 1-1 getippt und viele andere auch hatten 1-1, sehe ich gerade. Also Manita, McMart hat 1-1, Antonio Lopez hat 1-1. Also das hätte wirklich nicht sein müssen, Sevilla, dass ihr dieses Spiel verliert. Aus wirklich? Eurer Sicht und aus unserer Sicht. Nimm doch einfach das 1-1 mit, Mann. Leute. Was ist denn da los, ey? Ja, aber du sagst es schon bezeichnend und vor allem die Stammzuhörer erinnern sich, ich habe ja schon im Sommer den Nianzou-Transfer kritisiert, der da was 18 Millionen oder was gekostet hat und er hat bei Bayern ja nicht mal annähernd irgendwas gezeigt oder regelmäßig gespielt, wo du denkst, hä, und das ist jetzt dein millionenteurer neuer Abwehrchef? Ja, nee, Alter, also komische Fehleinschätzung von. Also das heißt ja nicht, dass er nicht mal werden kann. Spieler entwickeln sich und er hat ja Entwicklungspotenzial, aber im Sommer fand ich schon diesen Transfer, vor allem aufgrund dieser Ablösesumme, komisch und gefühlt patzt er in jedem dritten Spiel oder wirkt er einfach noch nicht reif für Abwehrchef sein beim FC Sevilla. Das ist er vorne und hinten nicht und deswegen passt das einfach ins Bild. Also du hast es angesprochen, da muss Sevilla wirklich noch einiges am Transfermarkt tun. 15 Tage haben sie Zeit oder was? 14? Also 2 Wochen soll man Monchi ein bisschen seine Transfermarkt Magic ein bisschen anwenden, weil ansonsten, also mit Blick auf die Tabelle, huiuiui, sie sind halt wieder 18. Ne? Wieder Abstiegsplatz. Also.
Ja. Waren mal kurz raus, aber irgendwie wieder reingerutscht, weil eben jetzt auch, und das war bisher der einzige Tipp, der bei mir dann richtig war. Ich habe großes Vertrauen in Espanyol, in Martinez, in José Lu, habe auf Espanyol-Sieg in Getafe getippt, hatten auch nicht viele und die haben eben dann doch gewonnen 2-1 und sind dadurch aus der Abstiegszone rausgeklettert und haben Sevilla wieder reingestoßen. Und das Spiel, also wenn ihr euch Highlights von diesem Wochenende anschaut, schaut euch den Elfmeter von Real Sociedad an und das Spiel Getafe gegen Espanyol, denn während bei Real Sociedad Athletic verteidigt Verteidigen verboten waren, da war zwischen Getafe und Espanyol normale Tore waren verboten. Also 6 Minuten waren gespielt, da hat Rossellou einfach mal aus 50 Metern, schickes Pressing vorher von Braithwaite, den Ball, wie gesagt, aus 50 Metern im Netz untergebracht. Enes Ünal hat gemeint, okay, hold my beer, im Strafraum-Eck, paar Minuten später, schön in den langen Winkel geknallt, das traumhaft. Und auch, dann auch später noch Puados Siegtor, hat erstmal 2 Gegenspieler stehen lassen und dann noch so einen Lupfer rausgepackt. Also da 3 Golassos in diesem Spiel hat man jetzt auch nicht so erwartet. Und viele haben auch nicht erwartet, dass Espanyol da auch mal gewinnt. Und die klettern da jetzt erstmal aus der Abstiegszone raus. Und ich glaube, sie gehören schon vom Kader her auch eher da Richtung Platz 14. Aber gut, es ist ja trotzdem eng. Also 17 Punkte haben gerade aktuell 4 Mannschaften da unten. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Ich muss auch kurz noch erwähnen, Rossellou hatte ich genannt, der steht jetzt schon wieder bei 10 Toren in der Liga, dabei hat Espanyol selbst nur 21 und ich hatte es auch schon in der dritten Halbzeit genannt, also langsam, wenn man irgendwie keinen Cavani, Falcao, Agüero so von dem Format als Benzema-Backup holen kann, warum nicht einen Rossellou? Wird in diesem Winter natürlich nichts, aber dann vielleicht im nächsten Sommer. Der macht ja auch Tore ohne Ende, letztes Jahr schon 14 für Alaves, kennt Real Madrid, kommt ja aus dem Nachwuchs, warum nicht ihn? Der ist jetzt auch schon irgendwie über 30, der glaube ich würde sich auch noch feiern, irgendwie den Benzema-Backup zu sein. Aber gut, den habe ich ja auch schon gedacht, dass Atletico sich um den bemüht nach Suarez. Ja,
du willst den jedem Großclub aus Madrid anbieten.
Ich finde den geil.
Ich merke schon, ja. Ich habe keine Argumente. Der macht, wo er spielt, Knips. Ne? Ja. Also in Spanien funktioniert das sehr gut. Von daher keine Widerrede von mir.
Ja, dazu keine Widerrede. Okay. Was haben wir denn noch? Fällt dir noch irgendwas ein? Wir haben ja heute Abend noch Cádiz Elche. Haben wir bestimmt auch bei der 0-0 getippt. Copa del Rey kehrt dann zurück, Sevilla ist bei Alaves, das riecht nach Patzer, Atletico ist bei Levante, das riecht auch nach Überraschung mehr oder weniger, Valencia ist bei Sporting in Gijón, man könnte doch auch Sporting nochmal einen raushauen, Barca hat das einzige Drittliga-Los, ist bei Ceuta oder so heißen die ja, glaube ich, diese Exklave auf dem afrikanischen Kontinent, weiß ich nicht, ob ich die, ich glaube, ich hätte sie lieber als Villarreal, aber da wäre das Risiko für Real zu einer Blamage noch höher, deswegen ja, dann schalten wir halt gegen Villarreal aus. Ist schon, kann man mal ausschalten. Ich hab keine
Hoffnung.
Das ist
halt das, ne? Okay, du weißt wenigstens, die Mannschaft muss es gegen Villarreal ernst nehmen. Ja. Und gegen irgendeinen Drittligisten nehmen sie es ja regelmäßig nie ernst. Genau. Und wenn sie weiterkommen, mogeln sie sich irgendwie durch mit Fußballverweigerung und Dienst nach Vorschrift und irgendwie dann 1-0 bei, was weiß ich, Alcoyano oder sonst wem gewinnen. Nee, 3-1, glaube ich, ging es aus, egal. Ja. Aber ja, bei Villarreal weißt du wenigstens, sie müssen es ernst nehmen, aber dafür ist der Gegner halt brutal schwer. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das wird ein super, super schweres Spiel für Real Madrid. Das knackigste Los auch grundsätzlich mit Blick auf beide Namen, auf beide Erstligisten in dieser Copa-Runde. Von daher, da freue ich mich drauf. Bin gespannt. Und die englischen Wochen gehen weiter bei uns. Ne? Jetzt Donnerstag Copa, Wochenende direkt wieder. Wieder Spieltag, dann ist unter der Woche, glaube ich, der Nachholspieltag, ne? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, auch oder Viertelfinale ist eine Woche drauf.
Und dann Viertelfinale Copa. Und dann wieder Spieltag und dann unter der Woche in den Nachholspieltag. Genau so war es. Also englische Wochen, es geht Schlag auf Schlag. Dementsprechend kann sich auch schnell was ändern. Ne? 2-3 Siege in Folge kannst du halt jetzt, wenn alle 3 Tage ein Spiel ist, schnell einfahren und dann dreht sich der Wind natürlich auf.
Zum Abschluss nur noch einen neuen Patreon, wo du, Alex, scheinbar erfolgreiche Akquise betrieben hast. Der Mike ist dabei an Bord und hat uns geschrieben, ich habe jetzt endlich den lang gehegten Vorsatz wahrgemacht, euch zu unterstützen. Mit Alex hatte ich im Herbst schon mal Kontakt, als er in Valencia war. Für die Stadt und den Valencia Club de Football schlägt auch mein Herz, bin auch regelmäßig vor Ort. Also, schön, dass auch nicht nur Barca und Real-Fans hierher kommen, sondern eben auch Valencia-Fans. Willkommen, Mike, schön, dass du da bist.
Und das ist ein schönes Stichwort, Stichwort Valencia, denn wir hatten ja das Stadion, also nicht nur die Stadt gelobt in den letzten Folgen, sondern auch das Stadion und da gibt es ja unsere kleine Sonderfolge die für Patreons, die, wer es noch nie angehört hat, muss sich diese Folge anhören, wo wir unsere spanischen Stadien, in denen wir waren, ranken, nach einer Bewertungsskala Punkte vergeben, also es ist eine super spannende, interessante Folge, hat mir so großen Spaß gemacht, die zu bequatschen, bisher nur für Patreons, wir werden sie aber in den nächsten Wochen, glaube ich, veröffentlichen, damit sie alle zu Ohren auf bekommen. Patreon weil das veröffentlichen, ja. Genau, damit alle, also auch Nicht-Patreons, diese Folge anhören können, weil wir einfach glauben, dass wir hier so ein bisschen Werbung für La Liga und für den spanischen Fußball betreiben und in dem Fall auch Kultur betreiben, im Sinne von Werbung dafür machen, dass die Leute mehr spanische La Liga schauen, gerne mal paar Away-Trips machen, vielleicht ein schönes Stadion mal sehen, sich mal denken, oh, jetzt schwärmen die so vom Benito Villamarín, vom Mestalla, vom Sanchez Pizjuan, was auch immer, schöne Städte, das ist eine Reise wert, komm, da mache ich doch auch mal ein paar Tage Urlaub, denn es ist genau das, nämlich absolut eine Reise wert, sei es Sevilla, sei es Valencia, San Sebastian, und darüber zu quatschen hat großen Spaß gemacht, und deswegen, glaube ich, wollen wir das teilen mit all unseren Zuhörern und veröffentlicht diese Folge. Wir müssen aber gucken, wann genau wir sie raushauen. Mhm. Denn er mangelt ja nicht an Content aktuell. Mhm. Aber demnächst kommt die Folge, wie gesagt, für alle demnächst raus. Hört da gern mal rein. Wenn es soweit ist, hauen wir es natürlich auf Social Media raus. Also haltet die Social Media Kanäle von uns im Auge. So, das war mein Schlusswort, Herr Kern.
Dann schöne Woche. Dann, hasta la proxima, und genießt euren Sieg, liebe Barca-Fans. Bis bald. Ciao.
Ciao.